Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir probieren heute mal ein neues Format aus, das wir Akutsprechstunde genannt haben. Und es geht uns nämlich ganz oft so, dass wir Dinge im Internet lesen, die diesen Podcast auch betreffen würden, thematisch. Und wir denken, ah ja, komm, das machen wir und dann können wir das da unterbringen oder lass uns darüber nochmal sprechen. Und dann passt es irgendwie doch oft nicht in die Folgen rein. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir alle zwei Wochen einfach akute Sachen besprechen, die uns im Laufe der Zeit jetzt aufgefallen sind und darüber kurze Folgen machen. Und da könnt ihr natürlich auch unglaublich gerne partizipieren, wenn euch was auffällt oder wenn euch was über den Weg läuft, was ihr gerne da einmal besprechen, was ihr gerne hättet, dass wir das besprechen, dann schickt uns das und dann gucken wir da mal, dass wir das unterkriegen. Es wäre total schön, wenn wir uns sehr freuen, dann gestalten wir diesen Podcast nämlich echt auch ein bisschen mehr noch gemeinsam und können ein bisschen auch eure Bedürfnisse noch, können da noch ein bisschen besser drauf eingehen. Und die erste akute Sprechstunde, das ist ein Thema, was mir bei Instagram angezeigt wurde, und zwar bei ZDF heute. Essstörungen bei Mädchen steigen und auf Social Media boomt die Selbstoptimierungsszene. Das ist ein Beitrag von ZDF heute und es geht um fragwürdige Ideale auf Social Media. Auf TikTok kursieren unter Skinny Talk tausende Videos, in denen junge Frauen sich gegenseitig zum Hungern animieren. Wir würden auf jeden Fall in dieser Folge auch einmal diesen Instagram-Post verlinken.
Ja.
Damit ihr darauf zugreifen könnt.
Und Selbsthilfestellen und Hilfsangebote.
Genau. Sie geben Tipps, wie man möglichst wenig isst, glorifizieren extreme Schlankheit und verbreiten Sprüche wie »Dein Magen ist so groß wie eine Faust, nicht wie ein Mülleimer« oder »Du brauchst keine Belohnung, du bist kein Hund«. Essstörungen nehmen unter Mädchen stark zu. Bei 12- bis 17-jährigen Mädchen sind Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Binge-Eating von 2019 auf 2023 von 101 auf 150 Fälle pro 10.000 Versicherte gestiegen. Ein Anstieg von fast 50%, das zeigen aktuelle Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH. In keiner anderen Alters- oder Geschlechtergruppe ist der Anstieg so groß.
Ja.
In einer Lebensphase, in der die eigene Identität noch nicht gefestigt und das Selbstwertgefühl oft nur schwach ausgeprägt ist, können solche übersteigerten Ansprüche an das eigene Aussehen zu einer großen Belastung werden. Je intensiver die Nutzung sozialer Medien ist, desto größer ist auch das Risiko für eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und damit verbundene Essstörung. Das hat Franziska Klemm, Psychologin, Kaufmännische Krankenkasse, gesagt.
Ja.
Mehrere Länder fordern EU-Vorgehen gegen Skinny Talk. Ihr könnt euch das ja noch, das kommen jetzt noch zwei Slides, aber da sind auch noch Hilfsangebote, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Infos und Beratung für betroffene Angehörige mit Telefon. Das verlinken wir euch auch nochmal.
Ja.
Und was ich super finde bei ZDF heute, dass hier auch ist, was hilft, um sich zu schützen. Und dann hat man so Kästchen, wo man ankreuzen kann quasi. Macht dir klar, die perfekte inszenierten Körper auf TikTok haben wenig mit der Realität zu tun. Das finde ich ganz gut so, dass man da schon hingeht. Aber genau, ich wollte quasi über zwei Sachen reden. Einmal dieses Skinny Talk, weil ich das total krass finde. Ich finde das so schlimm. Ich habe dann ein bisschen im Internet gesucht und dachte, oh Gott, das ist wirklich. Ja. Also es gibt ganz viele, die sagen, ey, durch Skinny Talk bin ich so schlank und so dünn geworden und du bist kein Hund, du brauchst keine Belohnung und das ist alles easy peasy. Und ich habe, also was ist das denn? Ich dachte eigentlich, dass wir voll geil in so einer Bewegung sind, wo man sagt, Body Shaming raus. Ich finde das total gut, dass egal, in welche Körpergröße du hast, zieh an, was dir gefällt.
Ja.
Ich dachte, in der Bewegung befinden wir uns hier. Und jetzt bin ich in diesen schrecklichen Algorithmus natürlich auch reingekommen, wo ich ehrlich gesagt dann auch gesagt habe, interessiert mich nicht. Das kann man ja bei Instagram anklicken. Mhm. Weil wie schrecklich.
Ja, das ist auf jeden Fall schrecklich und wie soll man das sagen, erschreckend zu sehen, wenn man das zum ersten Mal sieht. Neu ist das Phänomen aber nicht. Weil, also, ich schon in meiner Ausbildung, als Psychotherapeutin schon vorher, ehrlich gesagt. Also so seit 2004, als wir halt angefangen haben, das Internet richtig zu benutzen und uns da zu vernetzen und da Internetseiten, sogenannte Blogs damals noch, gab es so bestimmte Seiten. Und da gab es auch schon diese Bewegung unter vornehmlich jungen Mädchen, die sich da vernetzt haben und gegenseitig motiviert in Anführungszeichen und bestärkt haben in dem immer kränker werden. Also kann man ja aus meiner Sicht nicht anders sagen. Also es geht absolut, ja nicht um Abnehmen, also geht es ja nicht vornehmlich, sondern es geht darum, diese Krankheit nicht als Krankheit zu definieren, sondern als erstrebenswertes Ziel einfach.
Ja, und vor allem, da sind dann auch Frauen, die wirklich, also ich meine, ich bin ja jetzt gar nicht mal unvorbelastet, auch bei dem Thema, aber da sind Frauen, die haben, also sehen aus, als ob, also das ist nicht mehr skinny, das ist schon mehr als skinny. Und da, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, da sind die Oberschenkel quasi so weit voneinander weg.
Ja, also es
und,
ist.
Und, ja. Und sagen, oh, ich bin endlich skinny und ich habe es endlich geschafft, skinny zu sein und skinny, skinny. Und ich bin so, dass ich denke, nee, das ist doch nicht der Plan.
Naja, also das ist schon, innerhalb dieser Erkrankung ist das das Ideal und das Ziel. Und es gibt ja auch dafür gibt es ja wieder einen Markt und Bestärkung und so weiter. Also es gibt ja auch viele andere Menschen, die nicht so aussehen wollen, die aber dadurch angezogen werden, weil sie das für attraktiv und anregend halten. Und deswegen, also das, da gibt es schlimme Ecken im Internet auf jeden Fall, ne? Also das ist.
Und hast du das Gefühl, dass Social Media auch auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu leistet, dass es schlimmer wird? Weil natürlich bin ich dann auch, als ich das gegoogelt habe oder bei Instagram da geguckt habe, gibt es super viele auch, die sagen, Vorsicht vor Skinny Talk, schützt eure Kinder vor Skinny Talk. Skinny Talk ist zurück, wie schrecklich, irgendwie sowas.
Ja, also das ist auf jeden Fall aufrechterhalten. Das würde ich immer sofort so unterschreiben. Also wenn ich so eine Krankheit entwickelt habe oder da reingeraten bin, dann kann die ja auch wieder besser werden oder es kann wieder weggehen. Ich kann remittieren und diese Art von Medienkonsum verhindert, dass ich remittiere, sondern verstärkt meine Erkrankung und sorgt dafür, dass sie da bleibt. Ich bin immer vorsichtig, weil Entstehungsmodelle sind multifaktoriell. Also es ist nicht so, dass jemand keinerlei genetische Neigung hat und einen riesen Selbstwert und ja ein gesundes Körpergefühl, ein gesundes Verhältnis zu seinen eigenen Bedürfnissen hat und dann auf Skinny Talk geht und danach eine Anorexie entwickelt. Das glaube ich nicht. Und deswegen finde ich das, manchmal sehe ich das kritisch, dass das sozusagen als so eine gute Lösung gesehen wird. Ach, guck mal, die Mädchen sind ja alle selber schuld. Die machen ja selber dabei Skinny Talk oder wie auch immer das jetzt heißt. So machen die ja selber mit und da sind sie ja selber schuld. Oder, ja gut, die gucken ja auch alle Germany's Next Topmodel und so weiter. Ja, dieser Konsum bestärkt mich in meiner Erkrankung und der sorgt auch dafür, dass ich mir keine Hilfe hole, weil ich ja umgeben bin von einer Bubble, die mich dafür feiern. So, aber ich glaube nicht, dass das alleine Auslöser sein können.
Also mit Schuld meinst du, weil ich hatte es jetzt eher so verstanden, dass Schuld die sozialen Medien sind und vor allem dieser übermäßige Konsum von jungen Menschen an sozialen Medien.
Ja, genau. Also im weitesten Sinne ist das jetzt ja nicht direkt, ach, die Mädchen sind selber schuld, aber irgendjemand nimmt ja diese Videos auf, ne? Und das ist ja so selbst betrieben quasi. Also ist ja jetzt nicht ein Marketingberater oder was weiß ich, eine App oder eine Firma, die herkommt und solche Skinny Talks da dreht, sondern das sind ja Betroffene selber. Und deswegen, ja, man kann dann zum Teil die Schuld bei den sozialen Medien sehen. Aber auch da ist es so, dann wird halt gesagt, ja, hier, so könnt ihr eure Kinder schützen. Und dann nehmt ihnen einfach die Handys weg und sagt, Social Media ist eine böse Sache. Und ich glaube nicht, dass die Lösung so einfach ist. Sondern ich glaube, also dieser Anstieg bei jungen Mädchen, den sehe, also den fühle ich genauso. Ich habe super viele Anfragen. Aber generell, dass die junge Generation, die jetzt gerade erwachsen werden, die sind sehr belastet, die haben sehr viele psychische Erkrankungen und das liegt nicht daran, weil die so lappenhaft sich um sich selber drehen, sondern die haben handfeste psychische Störungen, die man messen kann. Und ich glaube, dass unter anderem auch dazu beigetragen hat, diese lange Zeit der Pandemie, die diese Generation in einem sehr vulnerablen Zeitfenster erlebt hat und die eher dazu führt, dass solche Angebote wie Skinny Talk oder solch die Entwicklung von solchen Krankheiten eben auf so ganz fruchtbaren Boden fällt. Weil, und deswegen, es reicht nicht, Kindern dann die Handys wegzunehmen oder so. Also, und da muss ich sagen, da bin ich absolut dafür. Also der Medienkonsum jetzt meiner eigenen Kinder zum Beispiel, wo ich ja wirklich das umsetze, was ich aus allem weiß und intuitiv mir nahe ist, so, der ist sehr, sehr kontrolliert. Also ich gucke mir jede App an und habe da jetzt auch dazugelernt, weil ich mir auch die App Snapchat angeguckt habe. Aber witzig, als Mom, 44 kriegt man da gar nicht die gleichen Kontaktanfragen wie ein 13-jähriges Kind. So, deswegen, also ich bin da viel schlauer geworden, auch noch mit der Zeit. Und ich bin da sehr, sehr aufmerksam, sensibel. Ich gucke mir jeden Ort an, an dem meine Kinder sind. Deswegen, und ich glaube, es ist mega sinnvoll. Ist ja auch viel Arbeit, was für blödsinnige Portale ich mir da alles angucke und welche behämmerten Apps ich mir schon runtergeladen habe oder so. Es nervt ja wie Sau. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, um unsere Kinder zu schützen. Aber ich glaube nicht, dass das allein ausreicht, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel meine Kinder keine Essstörung entwickeln. Sondern ich glaube, was essentiell und wichtig ist, ist eine gute Emotionsregulation denen beizubringen, ein gutes Bedürfnismanagement, also einerseits Bedürfnisse wahrnehmen und Bedürfnisse umsetzen auf eine adäquate Weise, weil auch da gibt's immer so zwei Seiten, die ungünstig sind. Das eine ist, wenn ich meinem Kind alle seine Bedürfnisse abspreche, das ist natürlich fatal und das haben wir generationsweise ausprobiert, da kommen keine gesunden Menschen dabei raus. Auf der anderen Seite gibt's aber auch so einen Gegentrend, wir setzen jedes Bedürfnis unseres Kindes um, weil ja Bedürfnisse beschneiden so schlimm ist. Und da muss man sagen, das ist auch nicht der richtige Weg. Also spätestens, wo du die Bedürfnisse von Kindern, zum Beispiel Bedürfnisse von anderen krass einschränken, müssen Grenzen gesetzt werden und Grenzen sind wichtig. Und es ist auch wichtig zu erlernen, Grenzen einzuhalten zum Beispiel. Also sie sollten inhaltlich sinnvoll sein, ne? Nicht weil du deine Füße unter meinen Tisch stellst zum Beispiel, sondern weil, keine Ahnung, ich jetzt zum Beispiel Ruhe brauche oder so. Also ich sage meinen Kindern schon häufig, dass ihre Bedürfnisse jetzt nicht umgesetzt werden können, wenn die irgendwas von mir wollen, weil ich keine Zeit habe dann zum Beispiel. Und damit mache ich ja meine Kinder nicht kaputt, sondern dann lernen die zum Beispiel.
Mama hat auch Bedürfnisse.
Genau, andere haben auch Bedürfnisse. Und auch, ich kann meine Bedürfnisse auch zurückstellen und auf später verschieben zum Beispiel. Also Delay of Gratification ist ein wichtiges Konzept, was Menschen erlernen müssen. Und dann müssen Kinder natürlich alters entsprechen. Das kann ich jetzt einem Zweijährigen nicht sagen oder so. Aber wenn sie diese Lernfähigkeit haben, dann muss ich einem Kind auch sagen können, du kannst in einer halben Stunde nochmal kommen. Und all diese Bausteine sind wichtig, um eben seelisch gesunde Menschen hervorzubringen. Körperliche Grenzen akzeptieren und wahrnehmen und Kindern die Mittel in die Hand geben, die einzuhalten. Also da gibt's allein in Kindergruppen manchmal so Trends, die sich da durchsetzen, habe ich jetzt gerade hier an vielen Schulen entdeckt. Kann ich gar nicht sagen, kann ich gar nicht aussprechen, das Wort, sogenannte Arschbohrer. Und da ärgern sich oder triezen sich die Kinder so gegenseitig, indem sie sich mit dem Finger quasi in den Po pieken. So, halt durch Klamotten natürlich im besten Fall, aber trotzdem, das finde ich eine Sache, da würde ich sofort, habe ich jetzt auch schon 20 E-Mails geschrieben, dazwischen gehen. Weil das ist eine körperliche Grenzüberschreitung, die ist sehr, sehr gefährlich. Das dürfen Kinder am besten nicht lernen, dass es egal ist, ob sie es unangenehm finden, wenn ihnen jemand am Po rumprummelt oder was, ne?
Die pieken richtig rein, also dass man...
Ja, ja. Ja, es ist krass, ne? Als ja, ich das also mal gehört habe, ich dachte so...
Ich kenne das aus meiner Schulzeit auch. In Po pieken kenne ich, aber halt nicht doll.
Ja, aber doch nicht da, wo es reingeht.
Nee, eigentlich nur... Nee, nee.
Genau, und das, ich finde das ganz absurd, dass Kinder irgendwie so auf diese Idee kommen und frage mich auch, inwieweit das irgendwie von Erwachsenen vorgelebt ist oder was weiß ich was, wie das seinen Weg da in die Kinderzimmer und Klassenzimmer bekommen hat. Aber das ist in allen möglichen Grundschulen verbreitet.
Gerade ein Trend.
Ja, genau. Ja, genau. Und solche Sachen, körperliche Grenzen wahren, das müssen wir Kindern beibringen. Ein gutes Körpergefühl für sich zu entwickeln. Und das alles sind auch Schutzfaktoren vor solchen Dingen wie Skinny Talk.
Das finde ich super, dass du das so sagst, weil ich finde, man sagt so leichtfertig, oh, böses Social Media, alles so schrecklich, alles genau. So schrecklich. Und dabei muss man auch sehen, dass wir ja auch oft auf Social Media leider rumhängen.
Genau.
So, also ich kann mich da überhaupt nicht von frei machen. Ich sage natürlich auch hier in meinem näheren Umfeld immer, nein, nicht so viel Handyzeit, nicht so viel das. Und was mache ich, wenn die Tür zugeht? Zack, Handyzeit. Ja. Jetzt kann ich es, glaube ich, besser einschätzen natürlich als noch eine heranwachsende Person. Aber ich finde es super, dass du sagst, es ist nicht nur Skinny Talk, also nichtsdestotrotz finde ich Skinny Talk schrecklich.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist unbestritten. Vor allem aber wahrscheinlich für die, die das auch aktiv tun, die da aktiv Videos reinladen und sich Bestätigung darüber holen, wie toll es ist, dass sie jetzt so dünn sind, dass sie fast nicht mehr leben.
Ja, genau.
Das ist natürlich eine Community, die, das ist natürlich schwierig, aber ich finde es gut zu sagen, wir müssen woanders ansetzen. Wir müssen Menschen heranziehen, die einen guten Selbstwert haben, die sich das angucken und sagen, okay, im besten Falle passiert ja immer, interessiert mich nicht, denn wo nicht drüber gesprochen wird, das geht auch nicht weiter, ne?
Genau, also ich würde jetzt auch nicht umgekehrt sagen, ein Kind mit einem tollen Selbstwert kann gerne 14 Stunden Skinny Talk gucken, ne?
Nee.
Ich glaube schon, dass das Effekte hat und ich glaube, dass niemand sich davon freisprechen kann, allein, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, allein die verzerrten Körperbilder, die wir sehen und da auch genau richtig, was du sagst, auch wie wir uns selber sehen. Also wenn wir die ganze Zeit nur unser Gesicht auf dem Screen haben mit einem Filter drauf, dann sieht man sich in der Realität und denkt sich so, mein Gott, weil wir sind weder symmetrisch noch ebenmäßig oder sonst irgendwie was und das geht uns dann verloren, sich daran zu gewöhnen, dass Körper halt irgendwie schlabberig sind und unsymmetrisch rumwachsen, wie sie wollen.
Ja, das ist, ja.
Das hat halt einen großen Einfluss auf uns einfach.
Ja, es ist schon ganz spannend, aber ich habe es letztens tatsächlich selbst entdeckt, dadurch, dass jetzt auch viel, also ich habe auch leider eine schreckliche Obsession gerade mit einer Serie, wo Leute wirklich nicht mehr aussehen wie, also normal,
sondern
auch sehr, sehr, ich sag mal, in ihrem Fall, in ihrem Denken sehr optimiert aussehen.
Mhm.
Und da hatten die vor allem sehr aufgespritzte Lippen. Und ich habe das irgendwie, ja, schrecklich, es ist mir auch unglaublich peinlich und schäme mich eigentlich dafür, dass ich das geguckt habe. Ich konnte einfach nicht mehr ausschalten. Und es ist Wahnsinn, wie sehr ich mich dran gewöhnt habe, diese Lippen zu sehen.
Ja.
Und jetzt hat sich mein Hirn so ein bisschen umprogrammiert. Ich sage, oh, das sieht aber schön aus, wenn jemand so ein bisschen aufgespritzte Lippen hat. Und denkt dann natürlich im selben Moment, oh Gott. Und jetzt ist ja auch dieses Überzeichnen der Lippen so in.
Ja.
Dass man quasi und dann sieht man ja so aus, als ob man solche Lippen hat. Ich habe es aus Spaß tatsächlich einmal ausprobiert. Ich sehe völlig bescheuert, Gott
ja,
sei Dank.
Ja, das geht nicht. Bei unseren Gesichtern geht das nicht. Ich habe das auch mal gemacht, weil ich so ein Schminktutorial gesehen habe. Und okay, das macht man jetzt so. Ich sehe einfach komplett daneben aus, als wenn ich mit Augen zugeschminkt hätte.
Ja. Vielleicht schicke ich dir mal ein Foto, wie das aussieht.
Das werde ich erst tragen, wenn ich meine Augenbrauen wieder orange färbe.
Sehr gut. Ja, okay.
Ja, aber das ist total spannend, weil wir da natürlich total dran gewöhnen. Ich habe ja die ersten Erfahrungen gemacht mit so Unterspritzungen im Gesicht, weil ich, früher war das ja unerreichbar. Da hat halt irgendwie, was weiß ich, Madonna einen Facelift gehabt und normale Menschen in Anführungszeichen haben sich halt gedacht, ja krass, aber das war ja nicht, dass man da um die Ecke gehen konnte zu irgendeinem Kosmetiker und sowas Ähnliches haben konnte. Und das hat ja irgendwann dann so Einzug erhalten. Und das weiß ich noch, dass ich mehrere PatientInnen irgendwann hatte, wo ich so ein ganz merkwürdiges Gefühl auf der Arbeit hatte. Und zwar, ich war so lost. Also ich habe so während der Sitzung und vor allen Dingen auch zwischen den Sitzungen immer gedacht, hä? Ja, und was mache ich jetzt mit denen? Und das ist ein Gefühl, was ich gar nicht kenne, weil ich in der Sitzung plane, umstelle und so weiter. Das mache ich permanent, aber das läuft ganz automatisch. Ich bin da nie ratlos. Und da war das so, ich hatte so eine ganz crazy Ratlosigkeit Menschen gegenüber. Und dann war es zufälligerweise, dass Leute dann gesagt haben, ja, ich habe da übrigens auch was machen lassen. Und ich so, aha, habe das gar nicht in Zusammenhang gebracht. Und als das aber mehrfach passiert ist, habe ich gedacht, hä? Ach krass, ich habe immer diese Ratlosigkeit bei Leuten, die was am Gesicht verändert haben. Und ich glaube,
weil du die nicht erkennst, ja, weil du nicht mehr die echten Gesichtszüge erkennst.
Genau, ich glaube, das erblindet mich, weil ich nicht mehr richtig, weil ich merke, da stimmt irgendwas nicht. So, ich erwarte einen gewissen Gesichtsveränderung, die aber nicht stattfinden kann, weil irgendwas gelähmt ist oder dicker gemacht wurde oder dünner, was weiß ich nicht. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. So, und da muss ich sagen, klar, man macht ja nicht immer Psychotherapie mit so einer Hypersensiblen wie mir vielleicht. Also es ist ja auch die Frage, wo ist der Nachteil? Aber ich glaube schon, dass wir subtil, nicht nur ich für meinen Job solche Sachen auswerte, sondern dass wir das permanent machen und frage mich dann zum Beispiel auch so, wie ist das dann mit einer PartnerInnenwahl? Also wenn wir sozusagen gar nicht uns korrekt mehr lesen können in den Gesichtern, was passiert denn dann eigentlich mit uns sozial? So, und das fand ich sehr, sehr spannend.
Gab es da nicht auch, da gibt es auch mit den, wenn wir uns so zugleistern mit Düften.
Ah ja, genau, das ist auch, dass wir eigentlich
das find ich auch sehr
in unserem
spannend.
Richtigen Geruch unser Immunsystem erkennen können und dann schauen,
genau,
ob die möglichst konträr liegen.
Passende,
genau, damit
genau
wir viel abdecken. Ja, das,
und dass wir
ja,
das
ist mir auch tatsächlich mal in echt passiert, da hatte jemand extrem viel Parfum immer und dann
mir
bin
auch
ich halt schon so zusammengekommen und dann habe ich den mal in echt gerochen und es war, ja, ich möchte jetzt, disgusting ist ein bisschen groß gesprochen, aber ich dachte wirklich so,
der Körper, ja,
so.
Ja, der Körpergeruch. Ja.
Genau, war richtig so Abwehr.
Kenne ich.
So, und ich bin da nicht pinzig, auch wenn Leute irgendwie vom Sport kommen, nicht geduscht haben oder sowas. Oder Kinder, Gott, was können sie stinken. Aber ich finde, es stinkt immer ein bisschen angenehm.
Vor allem, ja, das glaube ich. Ich verstehe, was du meinst. Es gibt halt so einen Geruch, wo man denkt, ah, kann ich nicht ertragen.
Und das war so. Der hat jetzt nicht besonders dann halt eklig gestunken, weil er jetzt wochenlang nicht geduscht hätte, sondern ich habe einfach den persönlichen Geruch gerochen
genau,
und dachte so,
es ist dieser Körpergeruch.
Nee. Ja, genau. Ja, genau, dass man sublime Reize auswertet, um Entscheidungen zu treffen, das ist auch erwiesen, das ist auch klar. Aber ich finde, wir machen uns damit auch gar keinen Begriff, was das für Folgen sein können, wenn wir immer so in diesem Optimierungsding drinstecken, sondern wir habituieren daran. Und gibt's ja auch diese überspritzten Gesichter und so weiter, die entstehen ja auch nicht, weil einer sagt, kann ich mal so einen richtigen Entenschnabel haben, sondern weil die halt sagen, kann ich mal so ein bisschen dicker und beim nächsten Mal noch so ein bisschen doller und so ein bisschen mehr und so weiter.
Ja, genau, man gewöhnt sich dran und dann denkt man, es ist wieder ganz normal, es ist wieder so wie vorher und ich muss jetzt wieder optimieren.
Genau.
Und das ist ja auch bei Skinny Talk ist ja vor allem auch dieser Optimierungsdrang und dieses sich immer weiter dahin zu bringen, dass noch skinny, noch mehr skinny, skinny, skinny. Das ist irgendwie beängstigend. Deswegen können wir nur sagen, also wenn ihr betroffen seid, werden wir euch Hilfsangebote verlinken. Ihr könnt euch ja auch mal den Artikel dazu angucken und uns sagen, was ihr dazu sagt. Mich hat es total erschrocken. Ich finde aber super, was du sagst. Es ist nicht nur auf die sozialen Medien zurückzuführen, sondern eigentlich darauf zurückzuführen, auch wie erziehen wir Menschen, wie erziehen wir Kinder. Und sie ist genau wie du, zwischen bedürfnisorientiert und Bedürfnisse sind mir egal, gibt es, glaube ich, einen guten Mittelweg. Und dann würde ich sagen, Vero, war das unsere erste akute Sprechstunde, wo wir, glaube ich, in den Themen ordentlich hin und her geswitcht sind.
Macht ja nichts.
Aber das macht ja nichts.
Ist ja in Sprechstunden auch so.
So ist es. Hat mich total gefreut. Ich hoffe, euch auch. Schreibt uns mal, wie ihr das findet, ob wir das beibehalten sollen, ob ihr Spaß und Freude daran hattet.
Wenn ihr Artikel findet oder spannende Themen in den Medien, die euch interessieren und wo ihr denkt, wie ist denn die psychologische Sicht da drauf, dann schickt es uns. Wir werden es analysieren.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und bis ganz bald, liebe Vero. Tschüss.
Ciao.
Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.